Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys. Heute sind wir im Tiergarten. Neben mir ist der Thomas. Ich grüße dich, Thomas.
Hallo, Eddie.
Los geht's.
Los geht's.
Jetzt sind wir hier in dieser Straße. Also hier bin ich relativ selten. Gerade mal, wenn er Chor ein Konzert hat,
bin
ich.
Das ist ja der gute alte Westen, ne?
Old Charlottenburg. Und hier, das daran erinnert mich jetzt auch, diese Straße mit den verschiedenen Laternen.
Ja, ich glaube, es ist sogar ein Laternenmuseum, glaube ich. Man kann da, glaube ich, wenn man nach links gehen würde, werden da verschiedene Laternen aufgestellt. Ich habe mich da aber noch nie mit beschäftigt, weil ich das nicht so. So Gaslaternen eigentlich.
Ja. Du bist ab und zu mal hier?
Ich bin eigentlich, seit ich in Berlin bin, seit 88, bin ich eigentlich dauernd hier. Auch als ich noch im Prenzlauer Berg gewohnt habe, bin ich häufig auch mit dem Fahrrad hier durch den Tiergarten gefahren, zum Arbeiten nach Charlottenburg. Also der Tiergarten ist ja so eine zentrale Parkanlage. Und also entweder als Durchfahren, wenn man mal nach Mitte fährt, oder zum Joggen. Also ich wohne jetzt in Charlottenburg und habe so meine 10-Kilometer-Runde von hier bis zum Brandenburger Tor und wieder zurück. Also als grüne Lunge so ein bisschen für mich. Hier an der Ecke sind auch die Thermen. Da bin ich dann nach dem Joggen häufig direkt in die Thermen gegangen, am Europacenter zum Saunieren. Gibt es leider nicht mehr. Und ganz früher, in den Anfang der 90er, war hier links von uns eine sogenannte Cruising Area. Also Schwule kennen das. Das ist also so ein Areal, wo man rumläuft, sich kennenlernt. Cruisen heißt eigentlich rumstreunen. Und damals war das ein beliebter Treffpunkt, unter Schwulen sich kennenzulernen und auch Dinge zu tun, die man möglicherweise zu Hause tut. Und da habe ich doch die eine oder andere Bekanntschaft gemacht und war einfach häufig hier. So. Ja.
Und du hast vorhin erzählt, dass es aber auch schon früher so ein Treffpunkt war, ja? Also vor dem Krieg.
Als ich mal beim Joggen war, habe ich Rosa von Braunheim getroffen, den habe ich mal kennengelernt und das ist ein bekannter Autor und Filmemacher, Schwuler, und der hat mir dann erzählt, dass es damals, also als der Tiergarten noch Brache war, auch schon zu Kaiserzeiten oder auch noch so nach dem Krieg, aber ich glaube eher zu Kaiserzeiten, war das auch so ein Areal, wo sich Soldaten eigentlich schnellen Sex geholt haben und damals aber auch schon offensichtlich zwischen Männern. Ich habe das nie nachrecherchiert, aber Rosa von Braunheim hat davon erzählt, dass das also damals schon gang und gäbe war und offensichtlich ist das alles doch historisch auch bedingt.
Aber heutzutage, vermutest du, ist es nicht mehr, ne?
Nee, ich glaube, die jungen Leute heutzutage, die gehen nicht mehr cruisen, die nehmen, ich glaube, das heißt Grindr, das sind irgendwelche Apps, da kann man dann sehen, welche Männer oder welche Menschen sich irgendwie in der Nähe aufhalten und dann klickt man drauf. Ich habe damit keine Erfahrung, ich habe das auch noch nie gemacht. Und dieses Cruisen, was man früher gemacht hat, das ist heutzutage durch die Medien abgelöst worden, ja. Was mir gerade noch auffällt, also hier auf der anderen Seite ist es ja hier Teile des Landwehrkanals und unsere Freundin Anna Opel, die hat hier nämlich einen Audiowalk langgehen lassen. Die hat einen Audiowalk zu Rosa Luxemburg gemacht, vor 2 Jahren ungefähr. Und Audiowalk bedeutet, dass man halt einen Knopf im Ohr hat, dass einem eine Geschichte erzählt wird und Musik. Und wir sind damals vom Färbeliner Platz bis hier vorne hingegangen und hier so eine Gedenkstelle, wo Rosa Luxemburg damals ermordet wurde. Mhm. Das fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Also dieser Ort ist einfach so mannigfaltig. Cruising, Joggen, Fahrradfahren. Hinter uns liegt der Schleusenkrug, mit dem ich sehr viel verbinde. Der Schleusenkrug ist so ein kleiner Biergarten und Kneipe. Und der Chor, unser lieber Chor, hat ja auch schon 3 Auftritte gehabt.
Also die Chorabende.
Chorabende, richtige Chorabende mit Party danach. Und gerade jetzt in diesen Zeiten denkt man so gerne daran zurück, dass man da so viel Spaß gehabt hat, so viel Freude. Und in der Hoffnung, dass es auch irgendwann wieder möglich sein wird. Also es
Thomas, wie bist denn du zur Musik gekommen?
Muss ich überlegen. Eigentlich schon relativ früh. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber meine Mutter hat mir mal hat mich gefragt, ob ich ein Instrument lernen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, eine Orgel. Damals in den 70ern war das ja so, da hatte man ja so elektrische Heimorgeln zu Hause und hat damit Rhythmus und so und konnte dann da so Schlager spielen. Und irgendwie hat meine Mutter dann für mich, die, ich glaube, die wollte selber immer Musik machen als Kind und konnte das aber nicht wegen Krieg und auf dem Land. Und wollte mir dann ganz viel ermöglichen und hat dann so eine Heimorgel hingestellt. Und wir hatten so eine Nachbarin, die Frau Löb, ganz alte Dame, die hat mir dann Unterricht gegeben. Die kam immer zu uns nach Hause mit ihrem rostigen Fahrrad. Und eine alte Dame, die auch viele Instrumente gespielt hatte und hat für 5 D-Mark mir eine Musikstunde gegeben. Die sah immer aus wie so meine Oma irgendwie. Ja. Hat mir dann auch mal eine Melodika mitgebracht, dann habe ich auch Melodika gelernt. Melodika ist ja wie so ein Tasteninstrument, wo man reinbläst, also wie so eine Flöte, bloß mit Tasten. Ja. Irgendwie habe ich dann immer mit Musik zu tun gehabt, habe halt dann irgendwelche komischen Schlager gespielt. Meine Schwester sollte dann Akkordeon spielen und die hatte eigentlich gar keine Lust. Frau Löb hat dann auch meiner Schwester Akkordeon beigebracht und sie wollte das aber dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ach Mutti, ich kann doch auch Akkordeon spielen. Und da hat es dann eigentlich wirklich angefangen, dass es mich geflasht hat. Weil dieses Akkordeon, das ich immer noch habe, das hat mich dann eigentlich jetzt mein Leben lang begleitet. Ja. Mit einer kleinen Lücke, also so 16 bis 21 habe ich gar nicht gespielt. Und als ich dann nach Berlin kam zum Studium, fing das dann wieder an, weil wir da im Studium so Medizinerkabarett hatten. Erstsemesterstudenten so ein Kabarett aufgeführt und da habe ich sofort natürlich mein Instrument erinnert und seitdem hat es einen festen Bestandteil in meinem Leben wieder.
Ja, schön.
Mhm. Und natürlich nicht zu vergessen, Anfang der 90er wollte ich gerne in dem Chor singen und bin dann über die sogenannten Projekttutorien auf die Liedertafel Bianca Castafiore gekommen. Damals war ja Streik, Unistreik und es gab dann die Möglichkeit eben irgendwelche Sachen zu machen und also entweder Lesezirkel oder was weiß ich und da war halt dieser Chor auch dabei und dann dachte ich, da gehe ich mal hin, aber ich glaube, das passt nicht zu mir, weil die sind alle so crazy und ich bin ja nur so ein langweiliger Mediziner und als ich dahin bin, dachte ich auch, die sind wirklich alle so crazy.
Hat sich für dich bestätigt.
Aber es hat mich auf so eine Art fasziniert und dachte ich, da kann ich, glaube ich, ganz viel Spaß haben und echt erstaunlicherweise heute oder dieses Jahr 30 Jahre später, diesen Chor gibt es immer noch und du, lieber Eddie, bist ja so lange ein Bestandteil. Ich weiß, was ich noch weiß, wie wir uns kennengelernt haben, in der Heidelbeere in Wilmersdorf, da bin ich mich gestern erst dran vorbeigefahren, saßen wir und haben dich interviewt und haben einen neuen Chorleiter gesucht, weil der Bernhard nicht mehr wollte. Und da saßen wir in der Heidelbeere, da müssen wir nicht mal wieder hingehen. Und haben dich dann ausgewählt als unseren neuen Chorleiter.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Weißt du das noch?
Nein. Vielleicht ein Vierteljahrhundert.
Ja, könnte fast sein. Ja, also der Chor hat also offenbar wirklich einen ganz großen Teil des musikalischen Lebens eingenommen.
Ja, also ich konnte da, also ich halte mich schon für recht musikalisch. Ich singe gerne, ich singe auch gut, jetzt nicht unbedingt alleine, aber mit anderen Leuten zusammen und hat immer dazu geführt, dass ich da Spaß hatte auch beim Singen und hat ja nicht nur Freundschaften geschaffen, lange Freundschaften, sondern auch wunderbare Erlebnisse. Ja. Ob es Chorabende sind oder ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit Antonia und Johannes, haben wir so eine Dreier-Kombo gegründet. Johannes als Seemann, ich als Akkordeonist und Antonia als schöne Chansonniette in der Galerieeröffnung. Und wir sind dann tatsächlich auch einen Tag später in der Zeitung gewesen, weil die meinten, das sei aber eine überraschende Aufführung gewesen, wo ich dachte, der Beginn einer wunderbaren Karriere. Aber das waren einfach so prickelnde Erlebnisse, die mich so auch glücklich gemacht haben. Hier ist übrigens der Rosa-Luxemburg-Steg und hinter dem Steg gibt es die Gedenkstelle auf der anderen Seite, wo eben die Mordstelle, wie sagt man das, von Rosa Luxemburg ist und war.
Und hier war es auch mit dem Audiowalk dann
genau,
unterwegs.
Der endet hier, der beginnt also an der Mannheimer Straße, Fährbeliner Platz. Man fährt mit der U-Bahn da an Wittenbergplatz und läuft dann hier hin und läuft dann hier aus. Also sehr zu empfehlen übrigens, so ein Audiowalk, weil man da eintaucht in eine andere Welt mit visuellen und Hörerlebnissen.
Ja. Gehen wir jetzt nach links?
Wir würden nach links gehen, genau. Links kommen wir jetzt in Richtung, das ist eigentlich auch ein toller Ort, das neue Café, so ein riesengroßer Biergarten.
Weil du vorhin gesagt hast, du hältst dich für musikalisch. Das bestätige ich natürlich hier ganz offiziell, dass das der Fall ist. Aber da fiel mir ein, weil du auch so ein bisschen gesagt hast, ja, du singst eigentlich doch lieber eher mit. Ich glaube auch, du bist jetzt nicht so der Solist, der gerne auf der Bühne wie so eine, die sogenannte Rampensau vorne weg ist, sondern fühlt sich doch eher wohl in der Gemeinschaft. Und das geht mir auch so. Ich bin auch kein Typ, der jetzt gerne auf der Bühne da sonst was für Sachen macht. Das sind ja andere auch anders. Man merkt es natürlich auch jemand an. Also mir merkt man es an und ich glaube, die haben es auch an. Und wir singen ja nun beide im Bass. Also ich bin ja zwar der Chorleiter, aber singe da ja mit, dirigiere nicht.
Zum Glück.
Und stehe ja auch sehr oft neben dir. Und da finde ich interessant, dass ich oft merke, dass unsere Stimmen sich unglaublich anfangen zu ähneln. Je länger man singt, umso mehr geht das ja. Und da gibt es bestimmte Passagen, die singen wir so gemeinsam. Das macht ja am Ende Chor singen ja auch aus. Das macht totalen Spaß. Und damit haben oftmals Sänger oder Musiker, die sich eher solistisch zu Hause fühlen, Schwierigkeiten, sowas hinzubekommen, dieses miteinander verschmelzen. Das finde ich bei dir ziemlich faszinierend. Das geht gut.
Ja, das ist auch, glaube ich, weil wir vielleicht die Typen sind, aber weil wir uns auch so lange kennen.
Wobei der mit dem Akkordeon, wenn du sagst, so ein Trio, das ist dann schon fast so ein bisschen wie solistisch auf der Bühne. Nein, du bist nicht die Hauptperson. Die Hauptperson werden ja die Sänger und die Sängerin gewesen sein, schätze ich mal. Also Antonia und Johannes. Ja. Aber trotzdem warst du halt der Einzige, der begleitet hat.
Also was aber früher war, ich wollte schon früher, dachte ich mir, ich muss das machen. Und ich war zum Medizinerkabarett, brauchte man ja so Solisten. Und dann habe ich einmal zum Beispiel Marilyn Monroe persifliert, habe mir echt ein Kleid angezogen und eine blonde Perücke und war da Rampensau. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich habe immer gemerkt, so richtig... Ich habe mich immer ein bisschen geschämt und inzwischen weiß ich, ich fühle mich einfach viel wohler, wenn ich Teil eines Ganzen bin, wenn ich was organisiere zum Beispiel.
Ja.
Das finde ich viel toller und ich stehe auch im Chor gerne auch mal hinten, weiß ich auch nicht.
Das ist ein häufiges Problem beim Chor, beim Schlagerchor nicht ganz so häufig, weil wir ja 20 Leute sind. Ungefähr, oder? Kann man sagen?
Ja.
Und oftmals sogar bei einer großen Bühne nebeneinander stehen können. Das heißt, da gibt es keine erste und zweite Reihe. Und wenn, dann gibt es eben höchstens die zweite Reihe. Es gibt ja Chöre, da hast du drei Reihen. Und da ist ganz, ganz häufig dieses Gerangel. Wer steht vorne, wer steht hinten? Die einfachste Lösung ist ja eigentlich klar. Die Kleinen vorne, die Großen hinten. Und eigentlich müssen die Besseren hinten stehen. Und die nicht so fitten, da vorne, damit die hören. Aber das sagt sich so leicht. Der eben gerne vorn stehen will, dem ist es egal, ob er groß ist. Genau.
Jetzt wird es wahrscheinlich...
Jetzt ist es ein bisschen laut.
Das habe ich irgendwie noch nie erlebt, dass hier eine Jazz-Kombo steht, aber das ist wahrscheinlich der auch Pandemie geschuldet.
Ja, denke ich auch.
Ist ja echt witzig hier.
Das passt ja, oder?
Ja, das ist großartig. Das bringt mich aber auch zu dem Gedanken, in so einer Kombo zu spielen. Das war immer mein großer Wunsch auch. Und wir haben mal, ich erinnere mich, das ist auch ein paar Jahre her, da hast du mir, habe ich glaube ich bei dir Klavierunterricht genommen und da haben wir überlegt, wir wollen mal irgendwas auf die Beine stellen und dann hat meine Freundin Dodo, ärztliche Kollegin, die spielt Bratsche und noch die Gudrun, auch eine ärztliche Kollegin, spielt Kontrabass, dann haben wir uns mal bei mir getroffen und haben auch so eine Tango-Session gemacht.
Ja.
Es war dann vielleicht nicht so ganz kompatibel, aber das eine oder die beiden Male, wo wir uns getroffen haben, das fand ich eigentlich, das hat sich total toll angefühlt und weiß ich nicht. Das
geht mir ähnlich. Also ich habe auch, ich hatte große Lust, sowas zu machen, also so wie du. Und diese Kombination, die wir da hatten, wir waren ja irgendwie zu viert, ne? Oder?
Also ja, vier oder fünf, ich weiß gar nicht. Also die Bratsche, Dodo, dann den Kontrapass.
War noch jemand? Wer waren die vier, die fünf?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Also ganz tolle Frauen, also überhaupt nicht irgendwie, wo ich sagen würde, mit denen wir nichts zu tun haben. Aber es hat nicht funktioniert. Ja. Ich kann dir aber nicht sagen, warum.
Also man muss dazu sagen, Dodo, ist eine super Freundin. Ich mag die wahnsinnig gerne, aber die ist sehr korrekt und die ist auch sehr, möchte auch alles richtig machen. Also das möchte ich auch, aber ich bin da, glaube ich, ich habe mich dazu schlussig gefühlt. Ne? Ich mache das dann und nehme das zwar ernst, aber vielleicht nicht so wahnsinnig ernst.
Ja, ich vergleiche das wirklich gerne mit einer Beziehung. Allerdings ist in diesem Fall jetzt nicht nur eine Zweierbeziehung, Oma, Dreier, Vierer, Fünfer. Jedenfalls in so einer kleinen Besetzung kann man, also sagen wir so, wir setzen mal voraus, dass so die halbwegs so die Interessen, die musikalischen Interessen und das Können so halbwegs zusammenpasst. Und das fand ich war der Fall. Aber das hat noch nichts, das ist noch lange nicht alles. Wenn man eben aus irgendwelchen Gründen, nicht erklärbaren Gründen sagt, nee, wir passen eben nicht zusammen, dann passt man eben nicht zusammen. Da kann man nicht sagen, weil der eine schlecht ist und der andere gut oder der eine keine Ahnung hat oder der andere nicht, das meine ich gar nicht, sondern es passt eben nicht.
Ja.
Und deshalb ist es so sehr schwer, da was zu finden.
Hier übrigens, du siehst noch die Löwenbrücke, die haben sie irgendwie eingerissen. Man sieht ja auch immer wieder Männer rumstreunen da drüben. Also so, wenn Pärchen hier hinlaufen, weiß man, die sind schwul, die laufen halt rum, weil sie vielleicht auch gucken wollen, wie war es hier früher. Und auf der Löwenbrücke, gerade in der Dämmerung, hat man sich halt dann getroffen, da ist man vorbeigelaufen und hat so ein bisschen geguckt.
Das war aber eine Art Laufsteg, ja?
Ja, so ein bisschen. Und da sind auch Löwen, aber die Brücke ist weg, ich weiß es nicht genau.
Meinst du, die restaurieren die? So ein bisschen sieht das so aus, meinst du nicht?
Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, so wie es jetzt ist, es ist schon seit 10 Jahren, glaube ich. Ach. Ich war hier ewig, nicht? Wie gesagt, ich bin jetzt ein anständiges Mädchen geworden. Okay. Die sind davon treu, weil ich schon jetzt seit echt 15 Jahren in einer festen Partnerschaft lebe und wirklich hundertprozentig treu bin. Das bin ich echt auch stolz drauf. Mhm. Aber so in der Vergangenheit hat das hier doch eine ganz große Rolle gespielt.
Ja, okay, schön. Ja, hier war ich, glaube ich, noch gar nicht.
Ja, besser ist so.
Ach na ja, aber trotzdem ist es hier schön. Ich meine, jetzt unabhängig jetzt von dem Hintergrund, zumindest tagsüber, denke ich mal, ist man noch halbwegs sicher.
Also man muss das Cruisen noch mal so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie Jagen. Ne? Man geht hierher und man weiß nicht, was passiert. Letzten Endes, wenn dann was passiert, ist das meistens auch gar nicht so das, was man überhaupt will. Das ist so ein bisschen, so stelle ich mir vor, wenn jemand auf die Jagd geht. Das ist so eine, vielleicht haben das Heteromänner auch, wenn sie in eine Bar gehen oder wenn es wieder geht.
Vermutlich ist es ähnlich, oder? Die haben ihre Treffpunkte.
Also es flirt so, ne? Ja, das ist so irgendwie, naja,
Kombos. Aber zurzeit hast du so eine Kombo auch gar nicht, ja? Also das haben wir damals gemacht, ist dann irgendwie eingeschlafen. Aber seitdem war auch nichts mehr in die Richtung.
Und das ist schon auch ein bisschen der Situation geschuldet. Also ich muss echt wahnsinnig viel arbeiten. Ich habe im Moment gar nicht den Raum, Musik zu machen, nicht mal Musik zu hören. Und ich merke das immer, wenn ich angespannt bin. Also das ist für mich so ein Barometer, wenn ich keine Motivation habe, Musik zu hören, dann geht es mir nicht so richtig gut, dann bin ich überlastet. Wenn ich dann den Raum wieder schaffe, Musik zu hören oder zu machen, dann hilft es mir auch dabei, dass es mir besser geht. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Ein Jahr voller Wunder. Eigentlich ein Kalender für jeden Tag ein anderes Lied, ein anderes Werk, ein klassisches Werk oder moderne Musik ausgewählt und hat dazu ein paar Texte geschrieben zur Geschichte des Liedes oder des Werkes. Und ich habe letztes Jahr bis Juni jeden Tag morgens, statt Meditation habe ich mir die Musik angehört, habe mir da eine iTunes-Liste runtergeladen. Und es war für mich so ein fester Bestandteil. Hat mir so gut getan und hat mich nahezu glücklich gemacht, weil ich dann ganz viele Versionen, habe ich mir das gleiche Stück in Bläsern angehört und dies und das. Es hat im Sommer dann aufgehört zu funktionieren, weil ich einfach keinen Raum mehr habe. Ich schaue mir das Buch immer an, das liegt auf meinem Nachttisch, aber für mich ist das ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen und ich will ihn auch wieder dazu machen, aber ich merke im Moment, habe ich nicht den Raum. Ja. Finde ich eigentlich, und da ist Musik für mich eigentlich der wichtigste Parameter. Nicht lesen, für mich ist es eher die Musik. Musik anhören oder Musik machen. Und das habe ich schon ewig nicht gemacht. Also
Die Pandemie jetzt?
Durch die Pandemie, einfach. Wobei ich war letztes Jahr, ich war so ein bisschen in einem Burnout Anfang des Jahres und da war ich in so einer Burnout-Klinik und da gab es eben auch ein Keyboard, gibt es einen Musikraum und da habe ich mir Noten mitgenommen und habe in dieser Zeit, als ich da war, 4 Wochen, habe ich auch Musik gemacht und habe Klavier gespielt.
Schön.
Und es gab da auch eine Musiktherapie, das fand ich großartig. Da haben wir einmal in der Woche zusammen gesungen. Das war eine Musiktherapeutin, fast blind, fast taub, so ein bisschen so beeinträchtigt. Und die kam aber einmal die Woche als ausgebildete Musiktherapeutin und hat dann Musik, also Lieder gespielt, einfach aus dem FF. Wir haben uns immer was gewünscht. Und dann saßen wir alle zusammen und haben da gesungen. Und das war so schön. Und da habe ich letztes Jahr eben auch gemerkt, dieses Musik. Ich habe dann immer eine Stunde mich in den Musikraum gesetzt und ein bisschen gespielt.
Aber da hattest du halt auch die Ruhe und natürlich die Zeit.
Klar,
und da, die fehlt dir jetzt.
Da gab es einfach tagsüber die Therapien. Da habe ich Sport gemacht abends, gab es Abendessen. Und dann war halt, ich wollte dann auch nicht mit den Leuten da so quatschen. Ich bin dann in den Musikraum und habe den Raum gehabt, die Zeit und den Raum. Ja. Ne? Und Ziel wäre ja gewesen, dass ich das mit in den Alltag rübernehme. Meistens klappt es nicht.
Klappt nicht.
Aber ich weiß eigentlich, wie es geht. Insofern geht es mir eigentlich auch bei allem Stress recht gut im Moment, weil ich genau weiß.
Wo lang?
Ich glaube, wir laufen hier gerade aus drüber. Dann können wir vielleicht in den anderen Teil des Tiergartens, da ist dann auch der Rosengarten.
Ja.
Hier ist zum Beispiel auch die Tuntenwiese. Da ist im Sommer, da liegen immer die ganzen, also viele, viele Jungs und sonnen sich, nackig oder nicht. Und rechts von uns machen die Vorspieler. Das ist der schwule Sportverein, die machen hier Fitness.
Aha,
so, das ist hier also schon auch homosexualisiert, möchte ich sagen.
Okay. Also dieses sich motivieren, Musik, oder nee, noch eine andere Geschichte, wollte ich noch mal fragen. Du sagst immer Musik hören und Musik machen. Setzt du das gleich?
Nicht ganz. Also das Musik machen ist noch ganz, es hat eine ganz andere Qualität, weil ich das selbst gestalte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dazu bin ich auch ein bisschen, also ich habe damals viel geübt, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auf dem Stand von vor 20 Jahren. Ich habe mich nicht wahnsinnig weiterentwickelt.
Mit dem Akkordeon?
Mit dem Akkordeon und auch mit dem Klavier. Ich kann ein paar Stücke, aber ich übe nicht. Dass ich mich so durchbeiße durch Stücke, gelingt mir nicht. Es fehlt mir an Zeit, aber es fehlt mir, glaube ich, auch an Biss. Und manchmal verliere ich dann so ein bisschen die Motivation, mich alleine hinzusetzen. Und dann merke ich, ach nee, müsste ich üben, dann höre ich schnell wieder auf. Und bei Musik hören ist einfach das Konsumieren, da kann ich mich auch reinbegeben. Ja.
Ich finde, also für mich sind das 12 Welten.
Ja.
Hören ist eben wirklich Konsumieren.
Ja.
Während Musik machen, das ist Produzieren.
Ja.
Das ist für mich, also so geht es mir, eine völlig andere Welt. Und jetzt diese Zeit, wo man ja eben nicht machen kann und so, ja, ich übe auch nicht. Also es gibt ja Leute, die können das, die üben, weil sie eben wirklich gerne üben, aber das mache ich auch nicht. Ich brauche schon ein Ziel, ich brauche einfach ein Ziel. Ein Ziel wäre meinetwegen, dass da eben eine Gruppe ist und die wollen ein Lied machen und da soll ich mitsingen oder mitspielen, na, dann übe ich das natürlich auch, aber ohne den mache ich das nicht.
Wobei Musik hören kann man ja auch ja unterschiedlich. Das ist, habe ich auch jetzt vor 2 Jahren eigentlich entdeckt. Also entweder Musik hören, so ich höre ein bisschen, oder ich höre mir gezielt zum Beispiel eine Oper an. Oder ich höre mir gezielt eine Operette an oder ein Stück. Und was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, so gibt es irgendein Klavierquintett von Tschaikowski, was ich wahnsinnig toll finde. Dann habe ich mir die Noten runtergeladen und es gibt ja YouTube-Videos, wo man das Stück dann mitlesen kann. Also dann höre ich und lese mit. Und das ist auch, das ist so ein Mittelding zwischen Musik hören und Musik machen. Ich habe ja gestern, du hast ja vor, Lieder von Bellmann zu singen. Ich habe ja, Bellmann kenne ich gar nicht. Ich habe den gestern mal ein bisschen gegoogelt und habe so ein bisschen geguckt. Ich habe mich gefragt, ob mir das Spaß machen würde, weil ich singe schon gerne Deutsch, weil ich gerne auch das verstehe, was ich singe, ob mir das Spaß machen würde und habe gedacht, na, vielleicht ist es doch schöner, sowas Deutsch zu singen. Aber irgendwie, ich bin noch unsicher.
Ja.
Aber was ihr da gesungen habt, das fand ich echt schön. Und ich dachte auch, ihr wisst auch, was ihr singt. Und das ist, hört sich alles sehr glaubhaft an.
Das ist der Punkt. Also wenn man das gut einstudiert sozusagen und phonetisch auch möglichst authentisch macht, glaubt man auch, dass die wissen, was die singen. Natürlich wissen wir auch, was wir da singen. Wir haben sie sich vorher angehört oder belesen, worum es da geht. Es ist halt ein Trinklied. Auch diesmal ist es ein Trinklied. Ja, ganz viele Trinklieder bei ihm. Aber trotzdem wissen wir natürlich, es ist ja natürlich nicht unsere Sprache. Also jetzt komme ich ja aus der Folklore-Gruppe Jamila aus der DDR-Zeit. Und die haben ja internationale Folklore gemacht, dadurch bin ich mit sowas eigentlich vertraut. Also das war sozusagen das Motto war, aus möglichst vielen Ländern, möglichst vielen Sprachen Lieder zu singen. Natürlich konnten wir auch alle nicht die Sprache. Wir haben versucht, Leute ranzuholen, die Sprache kennen, die uns das vorgesprochen haben, wir haben es nachgesprochen, die haben es korrigiert und so haben wir diese Lieder gelernt. Und die dann auch zum Teil recht, hoffentlich jedenfalls, authentisch dann auch geklungen haben. Jedenfalls für uns klang es authentisch.
Ja, das ist halt immer das, was ich ein bisschen mich frage. Ich habe mal mit einem einem Kammerchor gesungen zum Beispiel. Und da haben wir von Benjamin Britten die Five Flower Songs gesungen. Wahnsinnig, auch so ein bisschen atonal. Und da habe ich auch gedacht, also wir hatten echt wahnsinnig Spaß. Das war wahnsinnig toll. Aber unser Publikum, habe ich mich echt gefragt, gefällt es denen oder singt der Chor am ersten für sich selbst? Mhm. Und ich habe dann schon auch gedacht, das Schöne an dem deutschen Schlager ist schon, wir verstehen uns ja. Und wie das dann ist, wenn wir schwedische Lieder singen oder auch andere Sprachlieder, was macht das mit dem Publikum? Oder ist da der Genuss genauso da, die Verbindung zum Publikum? Das frage ich mich immer so ein bisschen.
Naja, wie ist denn das bei Instrumentalmusik? Ich meine, am Ende versteht man zwar nicht den Text, aber trotzdem kann ja die Musik schön sein. Selbst wenn man nicht weiß, worum es da geht. Also ich glaube schon, dass es funktioniert. Natürlich, was nicht funktioniert, sind Balladen. Das ist völlig klar. Also es gibt ja da auch von Bellmann so eine Sachen, die da 38 Strophen haben oder weiß ich wie viel und über 10 Minuten gehen. Aha. Wenn du deinen Text nicht verstehst, ist das natürlich Blödsinn. Das ist klar. Aha. Also es muss natürlich der Reiz liegt bei fremdsprachigen Liedern natürlich reinweg in der Musik. Und nicht im Inhalt, nicht im textlichen Inhalt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es funktioniert, dass es Spaß machen kann. Also so ein bisschen bist du jetzt zumindest durch diese YouTube-Videos wieder mit aktiver Musik in Verbindung gekommen.
Total. Ne?
Also das Aufnehmen. Und
meine große Motivation war, weil es waren ja schon einige Videos ins Netz gestellt und ich wollte einfach auch da drauf sein. Und ich dachte, wenn ich das jetzt nicht bald mache, dann macht Eddie das fertig und ich bin gar nicht zu sehen. Da kam dann doch wieder ein bisschen die Rampensau.
Guck mal an.
Weil beim letzten Mal ging das so ganz gut. Da wurde ich so von der Seite gefilmt und das war wohl ganz fotogen. Dann dachte ich, verdammt nochmal, ich muss das jetzt machen, weil sonst bin ich da gar nicht
drauf.
Und ich habe ja so halbe freie Tage jetzt manchmal und dachte aber, nein, an diesem Dienstagvormittag bleibe ich zu Hause, nehme das jetzt auf, kämpfe mit GarageBand, weil ich wieder nicht weiß, wie es funktioniert. Habe mir einen Selfie-Stick bestellt und habe gedacht, so, ich filme und nehme das auf. Und ist auch total out, aber habe dann mit diesem Ding rumgewedelt und habe dann ein Video gedreht und habe gesungen und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ja. Mhm. Ich bin dann mittags in die Praxis und habe gedacht, bin ich gut drauf? Also das ist wieder so ein Bogen zu dem, dass das total gut tut, wenn man sich den Raum nimmt, dass einem das, ich war beschwingt. Und dann hat meine liebe Freundin Judith, der habe ich das erzählt, unsere Chorfreundin, ach Mensch, und ich muss das auch aufnehmen und ich weiß nicht. Und ich sagte, Judith, weißt du was, wir machen einfach schöne Tests, du und ich, und dann kommst du Sonntag zu mir, dann koche ich was Schönes, dann nehme ich auf und filme dich. Und wir haben echt auch so einen schönen, zweimal haben wir das gemacht, so schöne Sonntage gehabt. Das war ein bisschen wie bei Alfred Biolek, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein Koch, der hat immer Prominente eingeladen und hat gekocht und dazu gequatscht. Und das habe ich mit Judith auch gemacht, also ich als Biolek und Judith als Prominente. Und haben ganz tolle Sachen gekocht und danach hat sie gesungen und habe ich sie gefilmt. Und je mehr ich gefilmt habe, desto kreativer wurde sie. Sie wurde dann auch so zur Rampensau, hat dann das Bügeleisen genommen, hat es als Mikrofon genommen und du hast es ja gesehen.
Das
hat so Spaß gemacht. Und ich habe das Montag auch mit der Maike, habe ich das Maike besucht.
Auch nochmal so.
Ja, und irgendwie ist das eine so schöne Erlebnisse, wovon ich auch zehre, muss ich sagen.
Wo lang jetzt?
Wir gehen noch mal ein bisschen weiter.
Also eigentlich frage ich ja dann immer irgendwann, was du, also weil du beruflich machst, hast du aber jetzt eigentlich auch schon verraten.
Oh,
genau genommen. Also du bist Arzt.
Ich bin Internist und wollte eigentlich früher in der Klinik bleiben, aber irgendwann hat mich meine jetzige Kollegin gefragt, ob ich mich nicht niederlassen möchte und da hatten wir die Möglichkeit von so wunderschönen Altbauräumen. Ich habe die letzten Jahre so viele Menschen begleitet, Familien größer werden sehen, kleiner werden sehen. Und das ist schon sehr berührend. Und auch an diesem schönen Standort, das ist so, wie gesagt, der alte Westen. Und das ist so, nicht weil es der Kudamm ist, weil das schick ist, sondern das ist halt so eine Patina auch. Und
so eine Tradition.
Ja, das liebe ich schon sehr.
Ja, diese Praxis kennen wir ja auch. Wir durften ja hin und wieder, oder dürfen hoffentlich auch schon später, dort auch proben, weil es eben so schöne große Räume sind. Oder ein großer Raum wenigstens.
Genau, weil
das macht immer Spaß, da zu singen.
Weil das Lieblingscafé, wir haben ja da immer im Mediziner-Campus, aber das war dann nicht mehr so gut möglich. Da bin ich ja eigentlich groß geworden, aber da hat sich ja vieles verändert jetzt. Und so richtig schön ist es da im Wedding eigentlich auch nicht. Ne?
Ja. Naja, das ist so ein Neubau. Also ich bin ja kein Freund von besonders schönen Räumen. Ich finde, ein Raum sollte schon karg sein. Für mich, nach meinem Geschmack, probt sich besser. Und der ist meinetwegen auch karg, aber der ist sowas von uncharmant und mit einem ganz schrecklichen Licht. Das Licht finde ich eine ganz große Katastrophe. Ja. Diese komischen Neonlampen und so. Das ist wirklich, auch die Luft, es ist wirklich eine unangenehme Luft in dem Raum. Das ist zum Singen alles dann wirklich schlecht. Das ist natürlich bei dir alles viel, viel besser. Da ist eben schöner Raum und vernünftiges Klima. Also es macht da wirklich Spaß.
Ja, ich hoffe sehr, dass das wieder klappt, weil das auch... Weil auch wenn meine Praxisräume so belebt werden mit anderen Dingen, ich habe da auch schon mal, wir hatten schon 3 Vernissagen. Eine Mitsängerin, die Stefanie, ist ja Künstlerin und die hat schon mal 2-mal bei uns Bilder aufgehangen. Ja. Und das war auch so schön.
Das hat Spaß gemacht, so ein schöner
einfach unsere Praxis umzugestalten in was Wohnliches. Und das bekommt das alles noch einen ganz anderen Touch und es wird anders belebt. Ein Raum wird anders belebt und... Das fand ich echt toll und das ist auch, ja.
Das war auch eine ganz tolle Atmosphäre. So.
Und da haben wir ja auch gesungen.
Wir haben auch gesungen, genau. Ja. Das hat echt Spaß gemacht.
Und wir haben ja einmal, da weiß ich gar nicht, ob du da auch dabei warst, aber ich glaube schon, wir kamen ja mal auf die Idee, es gab ja früher die Salonkultur, dass man sich in Räumen getroffen hat und gelesen hat und gemeinsam Kultur geteilt hat. Und wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir mal einen Berliner Salon gemacht.
Salonabend bei dir in der Praxis.
Genau, und die Anna war die Salondame, Anna Opel, und hat dann irgendwie was vorgelesen. Und wir haben auch Musik gemacht, genau, da habe ich ja mit Anna Musik gemacht. Anna hat Akkordeon gespielt und ich habe Melodika gespielt oder versucht zumindest. Das
hast du nicht auch Akkordeon gespielt?
Oder wir haben auch ein Doppel-Akkordeon, genau, wir haben ein Duett gemacht. Ja. Und das war schon auch, da war die Praxis auch ganz anders belebt, ne, durch sowas, durch ein anderes Format und so. Mhm.
Das hat auch Spaß gemacht. Das war ja mal eigentlich auch angedacht, das regelmäßig zu machen, aber ist dann irgendwie doch wieder im Sande verlaufen oder Corona zum Opfer gefallen.
Ja, offensichtlich.
Aber das können wir ja auch wieder beleben.
Ja, also ich habe
schon sehr schön.
Zuversicht. Da gibt es ja so viele interessante Geschichten, dass man ja so einen Operettenabend oder die Musik und Antonia, die singt ja auch so gerne, die hat bei uns im Chor mal gesungen, die hat so eine Operettenstimme, dass man vielleicht auch mal das nochmal beleuchtet am Ort des Geschehens. Mhm. Früher gab es übrigens am Kudamm, das hat mir Antonias Mutter erzählt, es gab Modeärzte. Die Modeärzte waren Ärzte für die Damen der oberen, weiß ich nicht, und die waren am Kudamm und die haben gesagt, ich muss mal wieder zu meinem Modearzt gehen. Also nicht Modearzt als Modearzt, sondern als Hausarzt. Also
wer sich heißen die Modearzt?
Das hieß damals so, ich weiß aber nicht genau.
Aber es war eigentlich ein ganz normaler Arzt.
Ein normaler Arzt, wo aber dann Opernsängerinnen oder Komponisten oder Dirigenten.
Also Künstler.
Künstler so. Oder halt Frauen von Fabrikanten, die sind dann zum Modearzt gegangen. Ich musste es auch noch mal ein bisschen hinterfragen. Weil ich das auch so witzig finde, an diesem Standort, in diesen alten Räumen, ohne dass ich jetzt so, wir sind ja keine Schickimicki-Praxis, sondern ganz normal, aber das so ein bisschen nochmal auszugestalten und in diesen Räumen dann so einen Salon zu machen, also die Vorstellung gefällt mir irgendwie, das kann man so ein bisschen außen malen. Ja.
Hast du denn noch, oder hast du bestimmt, oder verrätst du deine Wünsche für die Zukunft, was die Musik betrifft?
Also, was ich gerne möchte, was ich lange will, also wirklich das Akkordeon ein bisschen auszubauen, also dass ich da ein bisschen besser werde und dass ich, also das möchte ich. Ich möchte gerne auch mein Klavierspiel, was wirklich sehr gering ausgeprägt ist qualitativ, das zu verbessern. Und ich möchte eigentlich, was wir vorhin schon gesagt hatten, in irgendeiner Art und Weise mit anderen Menschen musizieren.
Also Instrumentalmusik meinst du?
Instrumentalmusik.
In einer kleinen Gruppe.
Vielleicht auch mit ein bisschen Gesang, ich weiß es nicht. Vielleicht so eine Art Salonorchester oder sowas fände ich ganz großartig. Das würde ich so gerne mal machen. Was ich auch immer gedacht habe, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ich wollte immer noch mal ein Blasinstrument lernen, Klarinette oder sowas. Ich habe ein bisschen geschnuppert, weil ich habe diese Melodika, das ist ja kein Vergleich, aber diese Töne dann so auch mit dem Mund so
dem
zu gestalten, mit dem Atem zu gestalten, das ist ein ganz anderes Gefühl von Musizieren. Ja. der Neffe meines Freundes, der lebt in Österreich, der Yannick, der spielt Saxophon. Der ist gerade mal 8 und der spielt so toll Saxophon. Und naja, aber das ist eher so ein bisschen so ein Hirngespinst. Ich glaube, realistisches Ziel ist einfach, dass ich das, was ich kann, ein bisschen ausbaue und mit einer Regelmäßigkeit Leute finde, die dann auch zusammenpassen, mit denen ich Musik mache. Und vielleicht im Rahmen, jetzt nicht professionell oder was weiß ich, aber im Rahmen so eines Salons, dass man alle 2 Monate sich trifft und ein paar Leute einlädt und irgendwie so. Also so eine kleine Bereicherung des Alltags. Sowas ist eigentlich, sowas würde ich mir wünschen.
Und du spielst ja nach wie vor auf deinem kleinen Akkordeon,
ja,
oder?
Ja, nee.
Oder hast du mittlerweile ein neues?
Mir ist leider mein altes, kleines Kinderakkordeon runtergefallen, das ich am besten kenne auch, und hat einen Riss bekommen. Und ich habe jetzt von Anna ein Leihakkordeon. Ich wollte mir immer mal ein neues kaufen, aber die sind ja so wahnsinnig teuer.
Die sind ziemlich teuer.
Und da weiß ich auch nicht, welche Größe. Und dann habe ich so hin und her überlegt. Und da hört es dann immer auf. Ich habe Anna mal beraten. Unsere Freundin Anna aus dem Chor, die hat sich ein Akkordeon gekauft. Und da bin ich mal mit hin zum Laden. Und dann habe ich auch gesehen, was es alles so gibt. Aber mich scheuen dann doch die Ausgaben. Das ist ja vierstellig.
Das
doch
ist teuer.
Und solange ich jetzt nicht mehr spiele, lasse ich es auch. Aber eigentlich...
Also ich finde ja dieses Akkordeon, ich kenne das ja, dein Akkordeon. Und da hängt natürlich eine Menge für dich dran, weil das eben dein Leben begleitet hat. Trotzdem ist es als Instrument natürlich unterirdisch. Also das ist einfach so. Und es wäre schon schön, wenn du meinetwegen das natürlich behältst und darauf auch spielst, aber dann noch eins hast. Also ich finde ja nicht, dass du jetzt unbedingt ein Konzertakkordeon sein muss, so ein Riesending. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so deins, aber so normales. Eine normale, übliche Größe von einem Akkordeon würde dir, glaube ich, viel mehr Spaß machen.
Wo ich auch links die ganzen verminderten, ich habe ja auf meinem kleinen, habe ich ja keine verminderten, ich habe Dur, Moll, Septim. Ja. Und es hört oben bei E auf und unten geht es bis S und dann hört es auf.
Ja, eben, das ist es. Also es strengt dich ja schon sehr ein in den Möglichkeiten.
Kann
also,
ja viele Dinge gar nicht machen.
Es wäre schon, ich glaube schon, dass es schön wäre, zumal du also auf dem Instrument auch gut zu Hause bist, wahrscheinlich am meisten, denke ich mal, wahrscheinlich mehr als auf dem Klavier sogar. Und da gewöhnt sich an so eine Größe ja auch schnell, oder? Wäre das ein Problem?
Nee, nein, nein, mit dem Leihakkordeon von Anna spiele ich ja jetzt schon auch. Und diese Astor Piazzolla-Geschichten oder ich habe ja von dem, wie heißt denn nochmal, dieser, wo ich auch die Bücher habe, die du gesetzt hast, da diese...
Peter Haas.
Genau, da habe ich ja alle... Bücher und habe ja auch die und diese Klezmer-Geschichten, das ist
die sind
ja echt toll
von dem, oder?
Super. Und also da kann man ja auch mit der CD zusammenspielen, da kann man, das ist großartig. Ich habe übrigens auch mal in einem Akkordeonorchester gespielt, fällt mir gerade ein. Da habe ich, also ganz früher habe ich im Pachtenverein
gespielt. In Berlin? Nee, noch?
Nee, in Nürnberg. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe mein... Zu Beginn, als ich noch in der Pubertät war, habe ich in einem Trachtenorchester gespielt. Da hatte ich eine Tracht an und einen dreieckigen Hut und eine Lederhose.
Und da hast du Akkordeon gespielt?
Ja.
So. Ging es aber, wenn ich deinen Gesichtsausdruck mal übersetzen darf, eher gequält.
Wenn ich jetzt zurückdenke, da waren diese Trachtenfrauen, dann war das Mädel mit dem Hackbrett und... Nee, ich glaube, bin so gequält, weil ich da nicht freiwillig hin wollte.
Ja.
Das ist immer wieder bei meiner Mutter, die hat gesagt, Mensch Thomas, geh doch mal in Trachtenverein Buchenbühl, die suchen da jemanden. Und ich habe da nie so richtig Spaß gehabt. Ich glaube, ich fand das ziemlich grässlich. Und das Akkordeonorchester, ich glaube auch nicht, das wollte ich glaube ich auch nicht selber, aber das ging dann, da habe ich das Bassakkordeon gespielt. Das war ein riesen Oschi. Ja.
Und nur eine Seite.
Hatte ja, und habe halt immer so... Wir haben da so klassische Sachen auch gespielt. Ich habe halt immer so das, was der Steffen und der Ron singen.
Hast du keinen Spaß gemacht? Oder?
Ja, aber ich war halt immer nur der Bass. Das habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Also es war ganz okay, aber irgendwie fand ich dann auch Akkordeonorchester so unsexy. Also nur Akkordeon, das waren dann auch so komische, also ganz ehrlich, so komische Leute.
Okay.
Wie ich manchmal auch denke, Hausärzte sind auch komische Leute, wenn die nur so in ihrem eigenen Saft und wir nur Akkordeon, 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 so eindimensional. Ich glaube, das hat mich dann gestört.
Ja, ja. Thomas, ich danke dir ganz recht herzlich für diese Podcast-Runde.
Ja, das macht ja sehr großen Spaß.
Genau.
Ja. Und wie machen wir jetzt weiter? Jetzt machen wir einfach so weiter.
Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.